Der NSU-Prozess und die Medien. Welche Chancen hat eine gute Prozessberichterstattung? Aus Köln über Richtstrahler nach Afrika. 60 Jahre Deutsche Welle. Und Shampoos bis zum Abwinken, wie Autokonzerne Journalisten schmieren. Das und mehr bis 17:30. Zur Sendung Markt und Medien begrüßt Sie Bettina Schmieding. Fast konnte man in den letzten Wochen ein wenig den Blick dafür verlieren, dass in München ab Montag über eine der schlimmsten Mordserien der Geschichte der Bundesrepublik verhandelt wird. Die Juristen des Oberlandesgerichts München scheinen zu den Watschenmännern der Nation geworden zu sein. Altkanzler Schmidt nennt die Vergabe der Presseplätze beschämend. Die glücklose Frankfurter Allgemeine Zeitung beklagte sich darüber, dass das Losverfahren ungerecht gewesen sei. Inzwischen haben die FAZ und auch die Taz mit Unterstützung anderer Medienplätze im Gerichtssaal organisiert. Und wie es aussieht, kann es am Montag losgehen. Auf einem der 50 begehrten Pressestühle des NSU-Prozesses wird Gisela Friedrichsen vom Spiegel sitzen. Sie gehört zu den renommiertesten deutschen Gerichtsreporterinnen und hat meine Vermutung, dass Medien und Justiz eigentlich inkompatibel sind, gleich zu Beginn unseres Gesprächs relativiert.
Es kommt immer darauf an, wie sehr die Justiz geübt ist im Umgang mit den Medien und umgekehrt. Es gibt durchaus Gerichte, denen das sehr gut gelingt, da ein einvernehmliches Verhältnis herzustellen. Und es gibt andere Gerichte, bei denen man den Eindruck hat, als würde man sich feindlich gegenüberstehen. Dabei ist das eigentlich, wie ich finde, die falsche Haltung. Denn die Justiz braucht die Medien, um verständlich zu werden, um sichtbar zu werden in der Bevölkerung. Wenn wir nicht das übersetzen in ein vernünftiges, verständliches Deutsch, was vor den Gerichten stattfindet, dann agiert die Justiz in einem Elfenbeinturm und hat Probleme mit der Akzeptanz. Und insofern ist es sehr viel besser, wenn sich beide Seiten bemühen, miteinander vernünftig umzugehen.
Sie haben in Ihrer Laufbahn ja schon sehr viele große Prozesse verfolgt und begleitet, Frau Friedrichsen. Wie haben Sie das beispielsweise beim Kachelmann-Prozess erlebt? Wie sind da die Presseplätze vergeben worden?
Also bei Kachelmann, da war es eigentlich sehr entspannt. Da hat man sich akkreditiert. Auch nach dem Windhund-Verfahren, wenn ich mich recht erinnere, da hat man einen nummerierten Platz bekommen auch. Das war sehr angenehm, denn dann musste man sich auch nicht stundenlang vorher anstellen, um einen ordentlichen Sitzplatz zu bekommen, von dem aus man auch was gesehen hat. Die Schweizer Medien haben ein eigenes Kontingent bekommen, weil der Angeklagte eben ein Schweizer ist. Das Kachelmann-Verfahren ist nicht vergleichbar mit dem NSU-Verfahren. Das NSU-Verfahren steht unter internationaler Beobachtung. Das war bei Kachelmann also auf die Schweiz im Grunde beschränkt.
Als das Oberlandesgericht München in dieser Woche die Ergebnisse der Verlosung der Presseplätze bekannt gegeben hat, da wirkte der Präsident des OLG ja schon fast ein bisschen trotzig. Er sprach davon, dass die Kritik an seinem Gericht ohne Beispiel gewesen sei für ihn. Klingt da ein wenig ein Ohnmachtsgefühl heraus für Ihren Geschmack?
Naja, also die Angriffe, die zum Teil gegen dieses Gericht erhoben worden sind, waren zum Teil zumindest unfair. Dass die türkischen Medien ausgesperrt worden wären oder dass man sie nicht hätte haben wollen oder dergleichen, das stimmte schlicht und einfach nicht. Man darf nicht darüber hinwegsehen, dass die türkischen Medien sich einfach zu spät angemeldet haben. Und damit hat das Gericht nicht gerechnet.
Nehmen sich die Medien in diesen Tagen zu wichtig?
Nein, das glaube ich nicht, denn wir haben ja den Auftrag zu berichten und die Öffentlichkeit darüber zu informieren, wie jetzt dieser Fall aufgearbeitet wird. Also, dass da eine bestimmte Öffentlichkeit notwendig ist und zwar nicht in Form von kleinen Lokalzeitungen mit einer Auflage von vielleicht 10.000 Lesern, sondern dass hier die großen Medien, also der großen Verlagshäuser unbedingt anwesend sein müssen, um dann eben ein Millionenpublikum zu informieren. Also das ist ganz unstreitig.
Haben Sie den Eindruck, dass der Ruf oder vielleicht auch das Image des Gerichts oder der Justiz im Allgemeinen durch diese Debatten einen Schaden genommen hat?
Ja, ganz sicher. Ich glaube ja. Denn man hatte dann doch streckenweise den Eindruck, dass ziemlich dilettantisch vorgegangen wurde, vor allen Dingen dann im zweiten Vergabeverfahren, also mit dieser Losgeschichte, wie die Medien aufgeteilt wurden. Das zeigte eigentlich schon, dass die Justiz von der heutigen Medienlandschaft und von unserer Informationsgesellschaft eigentlich herzlich wenig Ahnung hat.
Lassen Sie uns über die Qualifikation der Journalisten sprechen, die da ab Montag auf den Pressebänken sitzen werden. Wer wird da eigentlich wirklich was vom Strafrecht verstehen?
Nun ja, also die großen Zeitungen, die werden schon Leute schicken, die ein Gerichtsverfahren schon mal beobachtet haben. Aber insgesamt sind viele junge Journalisten vor allen Dingen nicht kompetent zu begreifen, was in einem Strafprozess vor sich geht. Das liegt natürlich daran, dass junge Journalisten heute kurze Verträge nur haben. Sie werden hierhin geschickt und dorthin geschickt. Die Justiz muss man, da braucht man einen langen Atem, wenn man die beobachten will. Da muss man auch mal die Möglichkeit haben, 3 oder 4 Mal in einen Prozess zu gehen, ohne etwas zu produzieren, sondern einfach nur mal zu gucken, mitzuschreiben, hinzuhören, was da ist. Und wenn man diese Möglichkeit nicht hat als junger Journalist, ja, woher soll man dann die Erfahrung gewinnen und die Kompetenz, dann auch richtig darüber zu berichten?
Erwarten Sie trotz allem, trotz all der Diskussion, eine gute Prozessberichterstattung in den nächsten Wochen?
Ich kann es nur hoffen und ich denke, am Anfang werden ganz sicher eine ganze Reihe von Journalisten da sein und sie werden nach bestem Wissen und Gewissen berichten, was dann im Laufe der Zeit passieren wird. Wer dann noch die Möglichkeit haben wird, tatsächlich sich ein Bild zu machen über das, was in diesem Prozess geschieht, das ist dann eine ganz andere Frage. Es wird nur noch eine Handvoll sein, die diese Möglichkeit haben. Die anderen Journalisten müssen dann wieder nach Hause in ihre Heimatredaktionen, dürfen dann wieder kommen, wenn es zum Urteil kommt. Und das ist natürlich eine Berichterstattung, die dann höchst mangelhaft ist, denn zu einem Prozess gehört eben auch das Prozedere, also das Wissen darüber, wie man dann zu dem Urteil gekommen ist.
Gisela Friedrichsen, Gerichtsreporterin des Magazins Der Spiegel, wird ab Montag vom NSU-Prozess in München berichten. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Es war ein publizistischer Neuanfang. 8 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs startete die Bundesrepublik ihren Auslandsrundfunk, die Deutsche Welle. Gestern vor 60 Jahren, am 3. Mai 1953, ging das Programm erstmals über den Äther, mit dem Ziel, das Bild eines demokratischen Deutschlands in die Welt zu vermitteln. Inzwischen ist aus dem einstigen Radiosender eine multimediale Anstalt geworden, die in über 30 Sprachen mit Hörfunk, Fernsehen und Internet ihr Publikum in der ganzen Welt erreicht. Vera Linz hat für Markt und Medien am Empfangsgerät gedreht.
Hier ist die Deutsche Welle. Sie hören uns aus Köln über Richtstrahler nach Afrika im 25-Meter-Band, gleich 11.795 Kilohertz.
Good evening, everybody. This is the Voice of Germany.
Ici la voix de l'Allemagne. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs.
3. Mai 1953, 11.30 Uhr. Auf Deutsch, Englisch und Französisch begrüßte der Sender erstmals über Kurzwelle seine Hörer. Dass sich Deutschland erst 8 Jahre nach Kriegsende wieder international via Radio zu Wort meldete, tat dem Stolz auf den neuen Auslandsrundfunk keinen Abbruch. Im Gegenteil, wie Hans-Otto Wesemann, der damalige Chefredakteur und spätere Intendant der Deutschen Welle, in seiner Eröffnungsansprache betonte.
Vor 3, 4 oder 5 Jahren hätten wir schwerlich von einem Deutschland reden können, das wieder Boden unter die Füße bekommen hat. Heute sieht das anders aus. Heute geraten wir nicht mehr in Verlegenheit, wenn wir von der Bundesrepublik Deutschland sprechen sollen. Sie hat inzwischen Profil gewonnen und schwimmt nicht mehr im Nebel eines ungewissen Schicksals. Sie hat das hinter sich gebracht, was nicht wir, sondern das Ausland als das deutsche Wunder zu bezeichnen pflegt.
Doch weniger das deutsche Wunder, sondern die ungeschminkte Wirklichkeit wollte die Deutsche Welle in die Welt tragen. Am Anfang tat sie das täglich 3 Stunden lang in deutscher Sprache mit Nachrichten, Berichten aus dem Alltagsleben und Musik von Tanz- und Unterhaltungsorchestern. Das Programm der Deutschen Welle erweiterte sich schnell. Schon ein Jahr später folgten Radiosendungen in Spanisch, Portugiesisch, Englisch und Französisch. Bis 1975 wuchs die Zahl der Sprachen auf 34 an, darunter Hindi, Urdu, Pashto und Swahili.
የሰሜን ኮሪያ መንግስት የአውሮፓ መንግስታት ኤምባሲዎችና የዓለም አቀፍ ድርጅት ሰራተኞች ሀገሩን ለቀው እንዲወጡ ጠየቀ።
Anfänglich lag die Verantwortung für das Programm beim NWDR, später beim Westdeutschen Rundfunk. Erst 1960 wurde die Deutsche Welle per Gesetz zu einer eigenständigen Anstalt mit einem eigenen Intendanten. Zwar ist der Sender öffentlich-rechtlich, anders als ARD und ZDF wird er allerdings aus Steuergeldern finanziert. Er untersteht der Aufsicht durch die Bundesregierung, die das Programm auch als Instrument deutscher Außenpolitik versteht und über die Höhe des Etats entscheidet. Für Dieter Weyrich, in den 90er Jahren Intendant der Deutschen Welle, ist die Autonomie der Anstalt deshalb aber nicht automatisch gefährdet.
Die Beschneidung der Rundfunkfreiheit im Auslandsrundfunk findet vor allem über den Etat statt. Nicht direkt auf das Programm. Wenn Sie in 34 Sprachen Programme ausgestrahlt haben, in der Regel hat ein deutscher Abgeordneter, kann er allenfalls noch etwas Englisch, aber er wird nicht das französische oder arabische Programm der Deutschen Welle prüfen können.
Um die journalistische Eigenständigkeit der Deutschen Welle zu sichern, wurde eine staatliche Fachaufsicht gesetzlich ausgeschlossen. Der Etat allerdings muss regelmäßig neu ausgehandelt werden. Eine besondere Rolle spielte der Sender im Kalten Krieg. Für viele Osteuropäer war die Deutsche Welle eine alternative Informationsquelle hinter dem Eisernen Vorhang. Damit wurde der Auslandsrundfunk auch zum Mittel der Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Vor allem das russische Programm wurde durch die sowjetische Staatsführung massiv gestört, wie sich Fritz Pleitgen, damals Moskau-Korrespondent der ARD, erinnert.
Die Nachrichten der Deutschen Welle, oft heftig gestört oder manchmal ganz ausgeschaltet, versorgten uns mit den neuesten Informationen aus aller Welt, manchmal auch direkt um die Ecke aus der Sowjetunion, direkt aus Moskau.
Der Mauerfall 1989 brachte der Deutschen Welle ganz neue Möglichkeiten. In diesem Jahr übernahm der einstige CDU-Politiker und Journalist Dieter Weyrich das Amt des Intendanten. Er sah jede Menge Reformbedarf bei dem Kurzwellensender, wie er sich heute erinnert. Die Mitarbeiter habe er bei Amtsantritt in frustriertem Zustand vorgefunden, so Weyrich.
Es gab so einen fatalistischen Satz unter den Journalisten, der hieß: Wir versenden uns in die Welt. Weil man die Frage des Erfolgs der Programme in den einzelnen Informationsmärkten der Welt nicht präzise untersuchen konnte.
Für die Reformbestrebungen des neuen Intendanten war die Wende ein Glücksfall, der half, die Deutsche Welle in ein multimedial operierendes Unternehmen zu verwandeln. Schließlich musste sich auch das neue Deutschland nach außen neu erklären. Durch die Übernahme von RIAS TV, das in West-Berlin unter der Kontrolle der United States Information Agency betrieben worden war, konnte der Auslandsrundfunk jetzt auch ins Fernsehen Zeitalter eintreten. Am 1. April 1992 startete Deutsche Welle TV.
Berlin, 1. April, 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Mit einem Druck auf den pilzförmigen Startknopf setzt der regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen das Satellitenprogramm der Deutschen Welle in Gang. In zweistündigen Blöcken, die jeweils aktualisiert wiederholt werden, gibt es Nachrichten, Magazine und Dokumentation für Deutsche im Ausland und Ausländer, die an Deutschland interessiert sind.
Auch im Hörfunk legte die Deutsche Welle zu. Denn im Oktober 1990 wurde der Sendebetrieb von Radio Berlin International, kurz RBI, dem Auslandsdienst der DDR, eingestellt.
Hier ist Radio Berlin International, die Stimme der Deutschen Demokratischen Republik. Sie hören täglich zu dieser Zeit unser Programm in deutscher Sprache.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung.
Die Deutsche Welle übernahm einige Mitarbeiter von RBI, Teile der Sendetechnik und deren Frequenzen. 1994 schließlich führte die Deutsche Welle als erstes öffentlich-rechtliches Programm in Deutschland mit dwelle.de eine Präsenz im World Wide Web ein, das inzwischen Inhalte in 30 Sprachen anbietet. Mit dem rot-grünen Regierungswechsel 1998 musste sich der Sender einem massiven Sparprogramm stellen. Bis 2001 wurden infolgedessen 700 Planstellen gestrichen. Eine Tatsache, die von Kritikern als konzeptionsloser finanzieller Kahlschlag bezeichnet wurde. Erst nachdem die CDU wieder die Regierungspartei stellte, wurde 2006 der Etat wieder erhöht. Heute arbeiten rund 1500 Menschen fest und ca. 1500 frei für das Programm, das permanent weiterentwickelt wird. Längst ist der Sender nicht mehr nur Visitenkarte eines demokratischen Deutschlands, sondern er liefert unzensierte Informationen, die viele Menschen in Afrika und Asien nur über Auslandssender erhalten können. Das Deutsche Welle-Gesetz von 2004 definiert die Anstalt als trimedial und stellt den Online-Auftritt gleichberechtigt neben Fernsehen und Radio. Erik Bettermann, der scheidende Intendant, ist stolz darauf, wie unter seiner Führung die Multimedialität weitergeführt wurde.
Wir produzieren heute multimedial. Gezwungenermaßen. Dass es mir gelungen ist, in diesen 12 Jahren diese Neuausrichtung der Deutschen Welle zu schaffen und vor allen Dingen das Radio, was vorher so ein bisschen durch das Fernsehen, was da in den 90er Jahren aufgebaut worden ist, so ein kümmerlicheres Dasein hatte, das Radio wieder reinzubringen, ist ganz wichtig. In vielen Regionen dieser Welt ist das gehörte Wort für Bildungs- und Informationsprozesse wichtiger als das bebilderte Wort.
Radio strahlt die Deutsche Welle heute allerdings weitgehend über das Internet aus. Nach einer Programmreform im Oktober 2011 hat sie den linearen Kurzwellenhörfunk fast vollständig eingestellt, auch das deutsche Programm.
Die Ausstrahlung des Programms in deutscher Sprache wurde eingestellt. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bitte nutzen Sie künftig unsere multimedialen Angebote mit Informationen, Analysen und Hintergründen im Internet.
Diese Entscheidung wurde vielfach skeptisch gesehen, da gerade in zensierten Medienmärkten Kurzwellenprogramme autonomer verbreitet werden können als Angebote via Internet. Auch im Fernsehen gab es im vergangenen Jahr einen Relaunch. In dessen Zuge wurde die spanischsprachige Sendestrecke für Lateinamerika auf täglich 20 Stunden ausgeweitet, zulasten der deutschen Sprache, was nicht zuletzt von Mitarbeitern aus dem eigenen Haus kritisiert wird.
Ein Rückblick auf 60 Jahre Deutsche Welle von Vera Linz. Neuer Intendant des Senders ist übrigens ab Oktober der Sat.1-Nachrichtenmoderator Peter Limburg. Und was gibt es sonst noch zu berichten? Adalbert Sieniawski hat die Medienmeldungen der Woche zusammengetragen. Reporter ohne Grenzen prangert Feinde der Pressefreiheit an.
Neu auf der alljährlich vorgelegten schwarzen Liste ist unter anderem die Muslimbrüderschaft aus Ägypten mit ihrem Präsidenten Mohamed Morsi, hieß es am gestrigen Internationalen Tag der Pressefreiheit. Ebenfalls neu auf der Liste ist eine Rebellengruppe aus Syrien. Das Land sei derzeit besonders gefährlich für Journalisten, sagt Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen.
Seit Beginn der Auseinandersetzung sind ja mindestens 23 Journalisten und 59 Bürgerjournalisten getötet worden. Und das Bedenkliche ist, dass eben die Vergehen gegen die Pressefreiheit in Syrien eben nicht nur vom Regime von Bashar al-Assad begangen werden, sondern auch von Rebellengruppen. Die Al-Nusra-Front geht systematisch gegen Mitarbeiter syrischer Staatsmedien vor, entführt Journalisten, bedroht ausländische Korrespondenten, die Rebellen kritisierten und haben sich selber loyal zur Terrororganisation Al-Qaida erklärt. Das zeigt, dass offenbar Wandel in vielen Ländern nicht unbedingt immer gleich ein Wandel zum Besseren ist.
Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Wolfgang Büchner wird neuer Chefredakteur von Spiegel und Spiegel Online.
Büchner solle das Amt zum nächstmöglichen Zeitpunkt antreten, teilte der Spiegel-Verlag mit. Derzeit ist er Chefredakteur der Deutschen Presseagentur. Zuvor war Büchner mehrere Jahre lang einer von zwei Chefs bei Spiegel Online. Die dpa habe noch keinen genauen Zeitplan für die Berufung eines Nachfolgers, hieß es. Unterdessen kündigt der Medienjournalist Stefan Niggemeier an, den Spiegel Ende Mai zu verlassen. Dies habe nichts mit dem Wechsel an der Spiegelspitze zu tun, sagte er.
Die deutschsprachige Huffington Post startet im Herbst.
Geplant ist ein Online-Nachrichtenportal mit einer Plattform für Meinungsbeiträge und Blogs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie der deutsche Partner Tomorrow Focus Media mitteilte. In den USA schreiben rund 500 festangestellte Online-Journalisten und etwa 30.000 unbezahlte Blogger für die Huffington Post. Der Deutsche Journalistenverband mahnte, hierzulande sei ein akzeptables Honorarmodell nötig. Diese Kritik habe ihn überrascht, sagt Oliver Eckert, Geschäftsführer von Tomorrow Focus Media.
Das Erste, was ja erstmal gilt, ist, wir schaffen 15 neue Arbeitsplätze und das in einem ersten Schritt mit der großen Wahrscheinlichkeit, dass daraus noch mehr Arbeitsplätze werden. Ich glaube, dass der Deutsche Journalistenverband auch wahrnehmen muss, dass sich die Medienlandschaft verändert, dass es neben professionellen Journalismus, dem wir großen Raum geben, dass es daneben eben auch eine Beteiligung gibt von Menschen, die eben nicht Journalisten sind, dass man auch eine Meinungsvielfalt hat und dass man neue, frische Stimmen auch hat in diesem Markt. Und das sind Menschen, die ihr Geld auf eine ganz andere Art und Weise verdienen, aber Lust haben, sich eben an einem politischen und einem Meinungsportal wie der Huffington Post zu beteiligen.
Oliver Eckert gegenüber Markt und Medien. Der Intendantenposten beim WDR ist weiterhin unbesetzt.
3 Monate nach ihrem angekündigten Rückzug hat WDR-Chefin Monika Piel am vergangenen Dienstag ihren Schreibtisch geräumt. Am 1. Mai übernahm die stellvertretende Intendantin und Justiziarin Eva-Maria Michel die kommissarische Leitung. Wann die Nachfolge endgültig geklärt werde, sei derzeit noch offen, sagt die Rundfunkratsvorsitzende Ruth Hieronymi.
Zunächst muss ja eine Wahl stattfinden und da hat sich der Rundfunkrat den Zeitraum gesetzt, dass wir spätestens bis Ende Juli diese Entscheidung getroffen haben wollen. Wir sind sehr gut im Zeitplan. Der Eindruck, dass es so lange ist, kommt ja eben daher, weil die Erklärung von Frau Piel doch sehr überraschend und plötzlich kam. Normalerweise ist es so, dass für die Wahl eines Intendanten, einer Intendantin 1 Jahr im Voraus die Entscheidung getroffen werden und dann der Prozess läuft. Natürlich für die Mitarbeiter des Hauses ist dies zweifelsfrei keine leichte Situation, für die Aufsichtsgremien ebenso nicht.
Und im WDR regt sich Widerstand gegen die geplante NRW-Journalismusstiftung.
Laut WDR-Justiziarin Eva-Maria Michel sei die geplante Finanzierung der Stiftung nicht verfassungskonform. Der im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag bestimmte Anteil für die Landesmedienanstalten sei zweckgebunden und müsse mit der Gesamtveranstaltung Rundfunk verknüpft sein.
Die Markt- und Mediennachrichten von und mit Adalbert Sieniawski. Zugegeben, Vertretern mancher Branchen fällt es sicherlich leichter, Journalisten für ihre Produkte zu begeistern als Vertretern anderer. Ein Auto zu testen kommt bei der Presse einfach besser an, als wenn das Kalk-Sandstein-Kontor seine neuesten Produkte präsentiert. Franz Danner, vor seiner Zeit in der U-Haft in der JVA Köln-Ossendorf, Pressechef von Mazda, wusste besonders gut, wie man Journalisten vom eigenen Produkt überzeugt. Vor Gericht steht er allerdings nicht deswegen, sondern weil er seinen Arbeitgeber um 40 Millionen Euro betrogen haben soll. Danner hatte offensichtlich einen großen Etat, den er freigebig an die Presse verteilte. Die Journalisten flogen zur Autopräsentation Business Class nach Kapstadt, logierten in 5-Sterne-Hotels, fanden wertvolle Geschenke auf ihren Zimmern vor. Bis zu 5.000 Euro pro Reporter sei das seinem Konzern wert gewesen, erzählt Danner. Ist das verwerflich? Nach einer Antwort auf diese Frage sucht mein Kollege Andreas Stopp.
Man kann dem Mann vieles vorwerfen, dass er seinen Arbeitgeber beklaut hat, betrogen, dazu kommen Untreue, Steuerhinterziehung. Ein kriminelles Verhalten, damit strafbar, keine Frage. Auch ein Pressechef ist natürlich haftbar für Gesetzesverstöße. Folgerichtig sitzt er im Gefängnis, wartet auf seinen Prozess. Aber eines aus der breiten Palette seiner bizarren Handlungen, eines kann man ihm sicher nicht vorwerfen, dass er, wenn auch auf eigenwillige Art, seine Arbeit als Pressesprecher gemacht hat. Ein solcher ist dazu da, sein Unternehmen in einem positiven Licht leuchten zu lassen. Er wird dafür bezahlt, es irgendwie hinzukriegen, dass die Berichterstattung über die Produkte seiner Firma, hier also Autos, alles andere als negativ ist. Klar, man könnte Werbung schalten, muss man aber gar nicht, wenn mancher angeblich journalistisch redliche Artikel der Reklame schon verdammt nahe kommt, manchmal fast noch überlegen ist und dazu sogar noch billiger. Der Mazda-Pressemensch ist nicht der Erste, der den Trick erkannt hat und hemmungslos anwendete, Journalisten sozusagen gefügig zu korrumpieren. Champagner bis zum Abwinken, Urlaubsreisen in feinste Hotels, Business-Class-Flüge, alles gern mit Anhang, wertvolle Geschenke, besser nicht näher zu definierende Spezialbehandlungen. Wäre doch gelacht, wenn sich der sogenannte Journalist da noch trauen würde, etwas Kritisches zum Produkt zu schreiben oder zu senden. Rundum sorglos gepampert. Genauso läuft das oft in unserer Marktwirtschaft und ja, immer wieder machen Journalisten mit und schreiben dann, gutes Auto, fährt prima, Hauptsache mal wie ein VIP behandelt worden zu sein, tut einfach gut. Muss man doch Verständnis haben dafür, oder? Nein, muss man nicht und darf man nicht. Nochmal im Klartext, dass ein seiner Firma verpflichteter Unternehmenssprecher solche Angebote macht, das mag moralisch fragwürdig sein, ist aber Kern seines Berufsbildes. Dafür ist er da. Der Skandal beginnt dort, wo der Journalist nimmt, wo er auf ein unmoralisches Angebot eingeht und sich tatsächlich einlullen lässt, ohne aufmerksam kritischen Blick Lobesarien singt, wo man vielleicht wirklich unabhängig auch auf ganz andere Aspekte zu sprechen kommen müsste. Ein Fußballverein wird ja auch nicht dafür bezahlt, zu verlieren. Wir von der Gegenmannschaft, wir Journalisten, wir müssen sehen, wie wir die Torschüsse der Pressesprecher verhindern.
Mit diesen Anmerkungen von Andreas Stopp geht die heutige Ausgabe von Markt und Medien zu Ende. Für Ihr Interesse dankt Bettina Schmieding.